willkommen zu Radport Folge 99. Nur noch eine Folge bis zur 100. Dafür heute mit Martin Hoffmann.
Ja, schönen guten Abend.
Und Norman Dreimann.
Ja, wunderschönen guten Abend.
Und mir Marco, wir sprechen heute wieder über die Fahrradthemen der Woche. Es ist der 16.06.2020, nachdem ich das gerade schon einmal falsch gesagt hatte, jetzt richtig in der Aufnahme. Wir kommen direkt zu unserem ersten Thema. Es geht nämlich um Fahrraddiebstähle. Normalerweise ist das ja ein Thema, bei dem die Polizei helfen sollte. In Leipzig, einer der Fahrraddiebstahl-Hochburgen, sah das jetzt anscheinend anders aus, Norman.
Ja, die Polizisten haben sich gedacht, man kann da noch ein Einkommen erzeugen, so wie es aussieht. Da soll nämlich die ja eigentlich dafür zuständige Abteilung, um Fahrraddiebstahl aufzuklären und die Räder wieder den Besitzern zuzuordnen, sich gedacht haben, naja, wir können mit den Rädern auch noch was Sinnvolles machen. Und hat die dann wohl weiterverkauft an einen Verein und dort wurden sie dann rausgekauft von Polizisten und Mitarbeitern der Justizbehörde zu einem schmalen Kurs. Also man redet irgendwie so von 50 bis 100 Euro, die dafür ein Rad gezahlt wurde, in auch sehr hochwertigen Ausstattungen. Und ja, das kam jetzt ans Tageslicht, war leider auch wieder die Polizei in Sachsen, die sich da leider mit Ruhm bekleckert hat. Und das Schlimme ist eben, dass wahrscheinlich auch viele Kollegen darunter leiden, die versuchen, einen vernünftigen Job zu machen. Erschreckend ist, dass es so lange gedauert hat, bis es ans Tageslicht kam, weil es kam auch in dem Zuge raus, dass die Abteilung schon 2019 aufgelöst wurde und man seitdem ermittelt. Aber in die Öffentlichkeit ist es jetzt erst gekommen, dass das so ist. Ist schon erschreckend, aber zeigt auch leider da manchmal die Einstellung zum Thema Fahrrad, ja, die da wieder zutage tritt. Ich bin da echt ein bisschen fasziniert, bin auch gespannt, was da jetzt rauskommt, weil das kann ja so nicht sein.
Wie funktioniert das denn jetzt eigentlich? Also das ist vielleicht nochmal ganz interessant, weil die Menschen fragen sich so, wie kann denn die Polizei jetzt da das organisieren, dass sie plötzlich Fahrräder klauen, mehr oder weniger?
Naja, genau. Die Polizei bekommt ja, wenn Fahrräder aufgefunden werden, dann verwahren die ja und versuchen, die Besitzer zu finden. Und scheinbar hat man sich nicht so viel Zeit genommen, die Besitzer zu finden. Und hat sich gedacht, naja, fragt ja eh keiner nach, weil die Räder sind ja wahrscheinlich schon bezahlt von der Versicherung. Oder derjenige wollte es nicht wiederhaben oder was man sich da erklärt hat, keine Ahnung. Und hat dann daraufhin entschieden, na, dann veräußern wir die eben an einen Verein. Und der Verein veräußert die dann wieder an uns. Also man hat sie sich schon aus irgendwelchen Gründen, die es da bestimmt nicht widerrechtlich waren, die Gedanken, sich schon die Gedanken gemacht, dass es vielleicht kein so guter Move ist, die direkt an sich selber zu veräußern, sondern hat sozusagen einen Strohmann mit ins Spiel gebracht, an denen zuerst die Räder verkauft wurden und dann an die zukünftigen Nutzer, so will ich das mal bezeichnen, die da Geld gespart haben und sich damit ein vernünftiges Rad beschafft haben. Das führte schon zu sehr viel Aufruhr, auch im Landtag von Sachsen wohl. Man untersucht das ganze Thema. Ich bin mal gespannt, wie sich das in der Öffentlichkeit weiterentwickelt, weil das ist eine Sache, die sollte so, glaube ich, nicht sein.
Also das ist, wir diskutieren ja seit längerem immer die Bedeutung der Ordnungsbehörden, sei es nun das Ordnungsamt der Stadt oder eben die Polizei, und die Bedeutung für Bürgerinnen und Bürger und wie sehr man denn diesen Beruf achtet und wie sehr man ihm vertraut. Und das ist, glaube ich, in einer Gesellschaft sehr wichtig, dass man weiß, es gibt jemand, der sich um meine Angelegenheiten kümmert und wenn ich einen Schaden habe, dann wird er verfolgt. Und das ist jetzt leider ja nicht, wie Norman schon sagte, der erste Vorfall der Leipziger bzw. sächsischen Polizei, wo man irgendwie das Gefühl bekommt, die Damen und Herren haben nicht so ganz begriffen, was sie eigentlich machen sollten und das, was ihre Aufgabe ist. Vielleicht ist die Vorlesung ausgefallen, wo es darum ging, die Bedeutung der Polizei in der Gesellschaft. Ich weiß es nicht.
Ich hoffe, dass das nicht nur eine Vorlesung ist und wenn man da krank war, hat man es verpasst.
Es geht ja jetzt nur um das nochmal zu verdeutlichen. Da bleibt mir echt die Spucke weg. Wie kann man denn als Polizistin oder als Polizist überhaupt auf die Idee kommen? Also klar ist das Lager voll, wir müssen jetzt hier mal irgendwas machen, ja, aber dann... Ich verstehe nicht, wie man das nicht verinnerlicht haben kann, welche Position und welchen Beruf man ausfüllt.
Ja, welche Verantwortung man trägt.
Genau.
Das Schlimme ist aber eben, wie immer und überall, dass sowas eben gemacht wird und die, die es machen, sind, die sich da nicht reinreden lassen. Was auch in der Polizei passieren muss, ist, dass die, die diesen Beruf verantwortungsvoll ausführen und dahinter stehen, auch lauter werden zu dem Thema und klar solche Missstände auch anprangern und dazu beitragen, dass das aufhört, weil das kann nicht sein, weil das schädigt im Endeffekt das Ansehen der kompletten Polizei. Und viele werden dann immer sagen, ja, guck dir das an, was die da machen, deswegen ist die Polizei schlecht oder so. Genau das darf nicht passieren, weil damit eben viel Vertrauen in diese wichtige Position verloren geht, die man da geschaffen hat. Ich hoffe, dass da vernünftig Aufklärung passiert und dann auch eine Ahndung des Verhaltens.
Konsequenzen. Ja. Ne? Konsequenzen müssen folgen. Und das ist ja der nächste Punkt, was bei der Geschichte eben so ein bisschen schräg ist, dass man eben die zuständige Abteilung eben einfach still und heimlich geschlossen hat und das auch noch nicht an die Öffentlichkeit kam, wo das ja wohl offensichtlich zwischen 2015 und 2019 gelaufen ist. Da muss ich mich dann auch fragen, also auch nicht nur Polizistinnen und Polizisten vor Ort hatten irgendwas nicht verstanden, sondern auch Polizeichef und Innenminister hat irgendwas nicht verstanden. Und das ist schon ein ganz schöner Brocken.
Die Polizei wird ja aktuell gesellschaftlich kritisch diskutiert und das auch zu Recht wahrscheinlich. Und auch in diesem Fall dann wahrscheinlich mit mehr Öffentlichkeit wird es solche Umstände wahrscheinlich nicht mehr geben, hoffentlich. Wir bleiben aber direkt mal in Leipzig, beziehungsweise wir wollen nach Leipzig kommen. Aktuell geht es mit dem Rad vielleicht nicht immer ganz so gut. Das könnte sich aber ändern. Wir haben häufiger schon über den Radschnellweg Halle-Leipzig gesprochen. Für die Verbindung zwischen den beiden Städten gibt es jetzt wahrscheinlich ein paar Verbesserungen, Martin.
Genau, wir haben das mehrfach angesprochen. Es ist jetzt soweit, dass alle beteiligten Partner den sogenannten Letter of Intent unterschrieben haben. Also das ist wirklich in Bewegung, da passiert was.
Kannst du kurz übersetzen, was ein Letter of Intent ist?
Naja, also alle Beteiligten für den Radschnellweg, sei es eben die Kommunen oder Landkreise oder eben auch so wie wir als Lobbygruppe, unterschreiben bzw. unterzeichnen dieses Papier und sagen, ja, wir sind dafür, dass der Radschnellweg kommt. Und man ist es einfach eine politische oder eine Öffentlichkeitsäußerung, dass man das unterstützt und damit der ganzen Sache Nachdruck verleiht, damit eben wirklich da der Schwung nicht verloren geht und dass alle Beteiligten auch wissen, die Partner stehen dahinter. Und ja, jetzt wird wohl, ich habe mir die Trasse jetzt nicht angeschaut, aber das erste Stück wird jetzt wohl ausgeschrieben und wird dann auch gebaut. Und wir haben ja mehrfach darüber gesprochen, welche große Bedeutung das hat und dass wir eben gerade für Pendler zwischen Halle und Leipzig das Bild haben von überfüllten S-Bahnen und dass da eben Leute stehen bleiben müssen mit ihrem Fahrrad, weil sie nicht mehr mit reinpassen. Und das ist ein gutes Zeichen. Es ist vor allen Dingen ein gutes Zeichen, weil wir immer darüber diskutieren, dass eben ja so eine Machbarkeitsstudie schön und gut ist, aber wenn sie dann in der Schublade verschwindet, hat man ein paar bunte Bildchen gemacht, ein paar Zahlen dran geschrieben. Das ist der erste Schritt, dass wirklich das Ganze in die Realität umgesetzt wird, zumal es ja dafür auch Gelder gibt, die hoffentlich da auch beantragt wurden. Ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, und man muss ja auch sagen, dass Leipzig und Halle da jetzt ordentlich vorangehen, weil es geht, glaube ich, im ersten Step jetzt um 11 Kilometer und es müssten irgendwas zwischen 40 und 50 Kilometer sein, die angebunden werden müssen. Das heißt, man redet um circa ein Viertel des Weges, den man jetzt anfängt zu bauen. Wenn Leipzig von der anderen Seite noch anfängt, dann ist man da relativ schnell dabei und ist natürlich auch im zeitlichen Vorteil der anderen großen Stadt gegenüber, die wir mit Magdeburg hier haben. Weil da warten wir immer noch auf die Veröffentlichung des Konzeptes, aus dem wir dann vielleicht mal irgendwann was bauen können. Deswegen finden wir das, glaube ich, alle sehr positiv, dass es da vorangeht und unterstützen das auch. Und ich bin mal gespannt, wann wir das erste Mal drauf radeln.
Weniger positiv geht's mit dem nächsten Thema weiter. Unter dem Hashtag Fahrrunter begann in Bremen jetzt eine neue Kampagne zum Thema, ich würde es mal weitgehend Verkehrssicherheit nennen oder Miteinander im Verkehr. Das Ganze lief äußerst unglücklich und hat den sozialen Medien auch sehr viel Gegenwehr produziert, besonders in der Fahrrad-Community. Umstritten ist das Projekt vor allem, da nicht nur die Stadt daran beteiligt ist, sondern auch die beiden Mobilitätsvereine der ADAC und aber auch der ADFC. Norman.
Ja, also wie das manchmal so ist bei Kampagnen, manchmal ist gut gedacht, nicht gut gemacht am Ende. Es scheint auch hier so zu sein. Es ist natürlich schwierig für uns, das zu beurteilen, weil wir wissen, wie das manchmal ist, wenn gewisse Sachen passieren. Aber man muss hier einfach deutlich sagen, dass hier leider Dinge kommuniziert werden oder ja, kleingeredet werden, die doch schon entscheidend sind. Weil es gab eben diese Kampagne, wo man Bilder gemacht hat. Es geht eigentlich darum, dass auch wenn du recht hast, so nach dem Motto, fahr runter. Und eigentlich war, glaube ich, die Intention, wenn man sich das anguckt, dass alle ein bisschen entspannter miteinander umgehen.
Also ich würde es so beschreiben, dass es eigentlich um Deeskalation geht. Also selbst wenn du, also die Intention ist eigentlich immer, fahr runter. Selbst wenn du im Recht bist, solltest du dich vielleicht nicht immer aufregen, weil das weitere Konflikte erzeugen könnte. Das ist die Grundidee erstmal.
Was ja erstmal keine schlechte Idee ist, zu sagen, okay, wir gehen alle miteinander. Das Problem ist, wenn man sich manche Bildchen anguckt, ja, dann ist das schon ein bisschen schwierig, weil einfach die Dinge außen vor gelassen werden, die Folgen sozusagen dessen, weswegen sich aufgeregt wird.
Wir bleiben vielleicht mal direkt mal bei einem Bild, um das den Hörern, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, mal zu verdeutlichen. Also da sehen wir einen Radfahrenden, der direkt praktisch an einem sehr, ja, kaum zu erkennenden Board fährt. Also so eine Ecke, der ist wirklich direkt mit dem Rad am Board und am Ende des Lenkers ist praktisch schon direkt der Autofahrende und dann heißt es da beim Radfahrenden, ey, halt Abstand und vom Autofahren kommt zurück, halt die Schnauze und darunter steht, auch wenn du recht hast, fahr runter, wo wir eigentlich hier davon reden müssen, dass das eine lebensgefährliche Situation für die Radfahrer ist. Also wer sich in dieser Situation befindet, sollte nicht runterfahren, sondern der bangt wahrscheinlich gerade um sein Leben.
Genau, also das sind so die Bilder, die wir hier sehen, weil die Bilder einfach das, was du gerade beschreibst, eins völlig außen vor lassen, nämlich die Gefährdung von Leib und Leben und wer da wen gefährdet. Und ich weiß nicht, ob irgendwer dasselbe Bild machen würde, wenn jemand sagt, okay, wenn du mit einer Waffe bedroht wirst, fahr einfach runter und eskalier mal nicht so, dass dich das jetzt nervt und du das nicht gut findest, dass du gerade in den Lauf einer Waffe guckst oder ein Messer vor dem Gesicht hast. Und ungefähr ist es ja so, wenn 1,5 Tonnen neben mir mit 20 Zentimeter Abstand vorbeifahren oder mich zur Seite drücken, kann ich durchaus nachvollziehen, dass der eine oder andere ungehalten ist. Und dann ist auch leider der Slogan, auch wenn du recht hast, fahr runter. Nämlich in dem Fall hat der Radfahrende recht, zu sagen, ich möchte gerne meinen Raum auf der Straße, der mir zusteht, der auch vom Gesetzgeber festgeschrieben ist. Und dann so nach dem Motto, naja, fahr mal runter, ist ja halb so schlimm, ist ja nichts passiert. Das ist ja eine häufige Ausrede, die wir dann immer finden. Und da muss man einfach sagen, das ist in meiner Welt deutlich daneben, weil eben dieser Punkt, wer wen gefährdet und wer wen da bedroht sozusagen in seiner Gesundheit und seinem Leben, völlig außer Acht gelassen wird und kein Verständnis dafür aufgebracht wird in der Außenwirkung, dass der Radfahrende sich da bedrängt fühlt. Ich kann natürlich nichts dazu sagen, wäre schön mal irgendwann jemanden aus dem ADFC in Bremen zu hören, der vielleicht bei der Erstellung der Kampagne dabei war, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Also, dass man das da so sieht und dass da nicht härter gegen interveniert wurde. Also, das ist einfach ein sehr fader Beigeschmack, der da bleibt. Aber auch der ADFC Bremen bleibt in meiner Welt in der Diskussion relativ leise. Also, da passiert keine Erklärung. Das finde ich ein bisschen schade.
Und also aus meiner Perspektive geht auch noch was ganz anderes verloren. Also, natürlich kann ich im Fall des Falles nicht auf mein Recht bestehen, weil der LKW oder der PKW ist eben der Stärkere, ja. Aber natürlich muss ich es klar und deutlich ansprechen, ja, und ich muss es auch in einer gewissen Form machen. Aber wenn ich eben gerade fast über den Haufen gefahren wurde, dann hilft mir der Spruch, fahr runter, überhaupt nichts. Und eine Sache wird hier komplett, ich habe es auf keiner Folie gesehen, komplett ausgeblendet. Ja, wir haben die neue StVO und wir haben auch sofort und immer wieder gesagt, das muss auch durchgesetzt und kontrolliert werden. Das, was hier komplett ausgeblendet wird, beziehungsweise dargestellt wird, ist der eigentliche Konflikt zwischen Radfahrenden und motorisierten Verkehrsteilnehmer. Aber wo ist denn hier eigentlich die Polizei? Also die eigentlich ja auch in dem Bereich aktiv sein muss. Und wenn wir die Regeln so aufstellen und nicht ohne Grund, weil es hier um Leben, Leib und Leben geht, dann muss es auch jemanden geben, der das kontrolliert und die motorisierten Verkehrsteilnehmer eben auch klar und deutlich darauf hinweist und eben auch die Strafe vergibt, wenn es ein Vergehen gibt. Und dann ist das nett gemeint mit fahr runter, aber es löst das Problem nicht. Und das haben wir ja. Es muss eine Kommunikation stattfinden, was erlaubt ist und was nicht und dass es dafür die und die Strafe gibt. Und dann kommt zum Schluss noch, wenn ich in der Lage bin und im Moment dann nicht mehr in so einer Situation und es schaffe, dann auch meinen Frontallappen einzuschalten und möglicherweise nicht sofort zu explodieren. Das ist aber doch der zweite, dritte oder vierte Schritt und nicht der erste, der klar und deutlich machen muss, das sind die Regeln, die gehören eingehalten, weil es um Leib und Leben geht. Punkt.
Zumal, also ich bin ja schon ein Fan von elaborierter Sprache und Ausführungen und das alles klar darzustellen, aber wenn ich gerade auf der Straße fast umgefahren werde, auch noch Radfahrer, also noch aktiv bin, ist jetzt meine Reaktionszeit nicht gerade so ausgelegt, dass ich überhaupt in der Zeit hätte, da ein umfängliches Gespräch mit den Leuten zu führen. Selbst wenn ich es an der nächsten Ampel mache, kriege ich da noch nicht die Sätze raus, die ich beispielsweise jetzt in eine wissenschaftliche Arbeit stecken würde, weil das ist ja eigentlich die grundlegende Sache des Ganzen. Also das, was wir hier sehen, ist eine Marginalisierung von systemischen Problemen, wo wir jetzt angesprochen haben, Polizei, die sich nicht um die Einhaltung der Regeln für Radfahrende kümmert, also praktisch da die Schutzaufgabe auch vernachlässigt, dass wir systemische Infrastruktur haben, die das nicht abbildet, die diese Konflikte erzeugen. Also wird hier eigentlich das Problem ausgelagert und wir haben auch eine Verantwortungsverlagerung von denen, die die Verantwortung tragen, auf die, die irgendwie sich jetzt nicht aufregen sollen, dass sie strukturell benachteiligt werden. Das ist so die Aussage.
Also hier das Beispiel mit der sich plötzlich öffnenden Tür. Ja, passiert immer mal wieder, aber auch aus Unachtsamkeit und nicht mit Absicht. Wenn ich nach diesem Vorgang tot auf der Straße liege, dann hilft mir das gar nichts, dass es nicht mit Absicht war, sondern dann ist es passiert. Und da ist es wieder klar und deutlich zu machen, ja, natürlich, aber dann muss ich das im Fahrzeug anbringen, dass ich einen Schulterblick machen muss. Und das lernt man nicht umsonst in der Fahrschule. Und deswegen ist mir das alles sehr viel zu weich und die eigentliche StVO, die damit ja auch die neue StVO, die damit ja so ein bisschen auch mit umschrieben wird, wird auch weich gemacht. Und das kann nicht Ziel sein.
Oder zum Beispiel einfach mal den Radweg nicht wie üblich durch die Doringzone legen, dann ist das Problem nicht auch schon gelöst. Und ja, da hat man dann als Stadt wieder die Verantwortung, dass man das eben nicht macht.
Genau, das, was du hier beschreibst im Endeffekt, das, was wir im Vorgespräch schon hatten, es wird marginalisiert, das heißt, es wird alles kleingeredet, das ist alles gar nicht so schlimm, hab dich mal so. Und es wird völlig dabei ausgeblendet, welche Folgen daraus entstehen. Ja, und man muss einfach sehen, Radfahrer sind auch Menschen und wollen leben zu Hause ankommen. Und natürlich machen Radfahrende auch Fehler, aber da muss man einfach sagen, bei den Fehlern sind sie meistens selbst die Betroffenen am schwersten, wenn sie einen Fehler begehen. Im Auto habe ich einen Kratzer am Auto, ein bisschen Lackschaden oder eine geplatzte Scheibe. Also alles Dinge, die ich relativ schnell wieder in Ordnung bringen kann. Aber denjenigen zusammenflicken, den ich da vielleicht erwischt habe, ist relativ schwierig und aufwendig. Und dann mit vielen Folgen verbunden. Mir fällt da gerade ein, ich glaube gestern war ein Tweet, wo eine Twitter-Userin, glaube ich, geschrieben hat, wie sie ihrem 5-jährigen Sohn oder 4-jährigen Sohn erklärt hat, warum Papa heute Abend nicht nach Hause kam, sondern den Abend im Krankenhaus verbringt, weil ihn nämlich ein Autofahrer umgefahren hat an der Stelle. Und das sind einfach die Folgen, die dieses völlig runterredet. Und da muss man einfach nochmal drüber reden, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht haben wir ja die Chance, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr mit den Bremer mal beim Bier auf der Landesdelegiertenkonferenz darüber zu reden, wie das da zustande gekommen ist.
Mal gucken. Auf Bundesebene, aber nicht auf Landesebene.
Ja, auf Bundesebene, ja. Genau.
Sachsen ist nicht das Zentrum der Welt.
Nicht? Wieso jetzt, Marco? Seit wann ist das so?
Wir kommen direkt zum nächsten Thema. Da geht es nämlich vor allem um die Kontrolle und um auch das Durchsetzen eben besprochener Maßnahmen, damit es nicht zu solchen Konflikten kommt. Da kann uns noch gleich ein bisschen was darüber erzählen, wie sich ein Studierender in Karlsruhe dafür einsetzt, dass das Falschparken endlich ernst genommen wird.
Ja, das Großartige finde ich erstmal daran, also vor Jahren hätte derjenige ja viel Häme und Schläge ertragen müssen, auch von der Presse zum Thema, was er da tut, nämlich dagegen vorzugehen, dass die neue StVO, oder nicht dagegen vorzugehen, sondern vorzugehen, dass die StVO von den Ordnungsbehörden, die dafür zuständig sind, auch umgesetzt wird. Ja, es geht natürlich wieder um das Thema Falschparken an der Stelle. Und es hat sich hier ein Student in Karlsruhe gefunden, der dem Thema sehr aufgeschlossen gegenüber ist und sich auch bei der Polizei und bei den darüber geordneten Behörden beschwert hat, weil die Polizei einfach das nicht durchsetzt. Die Polizei sieht das natürlich ein bisschen anders und schreibt, da ist alles gar nicht so schlimm. Man muss aber sagen, wenn man es auf Twitter verfolgt, kann man dem jungen Mann auch folgen, entwickelt die Polizei in Karlsruhe inzwischen sogar Taktiken, um das, die Kontrolle durch ihn zu unterbinden, indem man Strafzettel in Briefumschläge verpackt und alles sowas. Das heißt, man sieht schon, dass den Druck, den er ausübt, zu Handlungen führt, leider noch zu dem Falschen. Nämlich, dass eben zum Teil keine Pfandwagengelder ausgesprochen werden, dass Fahrzeuge nicht abgeschleppt werden, die ewig auf dem Schutzstreifen stehen. Das wird jetzt nicht nur ein Problem in Karlsruhe sein, aber zeigt, dass man hart dafür kämpfen muss, dass selbst wenn das Gesetz beschlossen ist, dass auch die Ordnungsbehörden verstehen, wozu das da ist. Und es gibt mehrere solche Berichte aus Deutschland, auch von Ordnungsämtern oder so, wo sich die Mitarbeiter, ich will es mal so bezeichnen, noch ein bisschen schwer tun, die neue Straßenverkehrsordnung und die damit verbundenen Regeln umzusetzen. Aber das muss einfach passieren, damit die Regeln eingehalten werden. Weil wenn ich das immer wischiwaschi mache und so mit dem erhobenen Zeigefinger, dann gucken alle immer ein bisschen betreten. Aber alle haben so das Gefühl, es gibt keine Folgen. Also wo wir das gerade erleben, ja, wo man sieht, welche Folgen das hat, ist die Erkenntnis von dem einen oder anderen, wie schnell man in der Stadt wirklich fahren darf mit der neuen StVO, wo man ja versucht, das zurückzudrehen mit den Fahrverboten ab 21 km/h innerorts. Aber genauso muss eben auch durchgesetzt werden, dass das Falschparken endlich aufhört und der Meinung zu sein, man darf sein Fahrzeug überall abstellen. Ja, weil das Problem besteht nicht nur in Karlsruhe, sondern überall. Ich glaube, wir hatten gerade ein Bild auf Twitter, wie jemand mit seinem Fahrzeug in Magdeburg in einem riesigen Park, mittendrin parkt, wo man eigentlich überhaupt nicht mit dem Fahrzeug hinkommt, da steht ein Fahrzeug drin. Das sind einfach Dinge, über die muss gesprochen werden und die müssen unterbunden werden. Und dafür sind diese Gesetze ja auch geschaffen werden. Und das Thema wird uns ja gleich, glaube ich, noch weiter verfolgen, die neue StVO. Der Großteil hat ja auch verstanden, dass das sinnvoll ist, diese Dinge zu tun. Und deswegen, wir werden das weiter verfolgen in Karlsruhe, wie das läuft. Ich finde es gut, dass er das tut und die Kraft und den Mut besitzt, das einfach durchzudrücken. Er erfährt dafür auch viel Unterstützung, glaube ich, gerade auf den Social-Media-Accounts. Das ist, glaube ich, auch bitter nötig, weil das ist ein harter Kampf, den man da führt.
Auch nochmal diese Einstellung zu haben. Ich mache jetzt hier, also man könnte, es kamen sicherlich die Vorwürfe hier, du bist so ein Anschwärzer und was weiß ich. Aber sich dann nochmal wirklich bewusst zu machen, der junge Mann fordert nur das ein, was Gesetz ist.
Was wir demokratisch mal beschlossen haben.
Was wir demokratisch beschlossen haben, was mehrfach diskutiert und gelesen wurde und jetzt einfach umgesetzt wurde. Und da muss man sich dann wirklich fragen, mit welchem Bewusstsein da wieder auch hier die Ordnungsbehörden eigentlich arbeiten. Und wirklich Hut ab, dass der junge Mann das so gut macht. Und ich glaube, es können noch ein paar mehr so agieren, damit die StVO und der Bußgeldkatalog auch im Bewusstsein der Ordnungsbehörden ankommt.
Was am Ende ja auch bedeutet, ein vernünftiges Miteinander, weil man hat das ja nicht grundlos eingeführt.
Ja. Zumal es ja auch schwierig ist, wenn die Exekutive schon die Aufgabe der Judikative mit übernimmt, einzuordnen, ob das jetzt verhältnismäßig ist oder nicht. Aber wenn das nicht verhältnismäßig ist, dann gibt es ja in Deutschland immer noch den Rechtsweg und kann man dagegen Einspruch erlegen und dann...
Genau, das ist ja auch so ein Thema, das man besprechen muss, dass da jedem in dem Spiel bewusst ist, welche Rolle er hat. Ja? Und die Ordnungsbehörden sind dafür da, dass... was beschlossen wurde, umzusetzen. Sie sollen es nicht in Frage stellen, sondern sie sollen das umsetzen. Ja? Und die andere Seite entscheidet dann darüber, ob das so clever war, das so zu machen. Und dann ändert der nächste Beteiligte an dem Spiel die Regeln wieder, die dann wieder jemand umsetzt. Und so ist das ein selbstkontrollierendes System. Wir sind damit, glaube ich, bis jetzt sehr gut gefahren, was das Thema angeht. Das ist auch sicherlich an manchen Stellen manchmal anstrengend. Aber nichtsdestotrotz sollte sich jeder bewusst sein, welche Rolle er hat in dem Spiel und die Rolle dann auch wahrnehmen.
Auch in unserem nächsten Thema geht es um die neue StVO. Die kommt, die wurden wir schon mehrfach kritisch diskutiert in den letzten Wochen. Wir haben ja schon viel darüber geredet, wie es jetzt mit den Tempoüberschreitungen ist. Und jetzt auch in Sachsen-Anhalt gibt es einen Vorstoß einer Fraktion, die dieser Änderung weniger offen gegenüber ist und sich nun dagegen wehrt, Martin.
Ja, es geht um einen Antrag der Fraktion AfD im Landtag Sachsen-Anhalt. Der heißt Bußgeldkatalog entschärfen, Verkehrssicherheit stärken, Bürgervertrauen zurückgewinnen. Schöne Überschrift. Und es geht dann in diesem Antrag darum, dass eben vor allen Dingen der Bußgeldkatalog im Zusammenhang mit der neuen StVO bitte wieder zurückgenommen wird. Und dafür solle sich doch bitte schön das Land Sachsen-Anhalt bzw. die Regierung auf Bundesratsebene einsetzen. Und in der Begründung des Antrags heißt es dann so, es wäre ja völlig unverhältnismäßig, die neuen Bußgelder, die da verhängt werden, wenn man die Geschwindigkeiten beispielsweise eben übertritt. Und für, also es heißt dann wortwörtlich, für normal verdienende Verkehrsteilnehmer bedeutet dies, und jetzt kommt's, dass eine ungewollte Nachlässigkeit, die durch ein Bußgeld geahndet wird, mehr als einen Netto-Tagesverdienst kosten kann. Und da stolper ich natürlich sofort über die ungewollte Nachlässigkeit. Und jetzt wissen wir, wie der Verkehr jeden Tag in der Stadt, wir sind alle mit dem Fahrrad unterwegs, manchmal auch mit dem Auto. Und dann muss ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht eine ungewollte Nachlässigkeit, sondern das ist Usus. Und wir reden immer wieder über Verkehrstote, über getötete Radfahrende, die beim Überholmanöver, wie auch immer, in Zusammenhang mit zu hoher Geschwindigkeit getötet wurden. Wir reden über tote Kinder. Und dann finde ich diesen Antrag wirklich eine Frechheit. Und dann, also man kann die Begründung, muss man dann auch lesen, aber da geht es dann noch weiter. Die neue StVO und der Bußgeldkatalog würden das unzulässige Ziel verfolgen, Gelder der Bürger in die klammen Staatskassen zu spülen, wo ich denke, was ist das für ein Staatsbild, für ein Gesellschaftsbild? Da kommt mir wirklich nur das kalte Kotzen. Und man merkt wieder, wie basisintelligent diese Fraktion agiert. Und das merkt man unter anderem auch daran, dass alle anderen Fraktionen, es gibt ja so eine Fraktion im Landtag, die manchmal der AfD gar nicht so abneigend gegenübersteht. Selbst die sagt ganz klar und deutlich, nee, es geht hier um die Verkehrssicherheit und wir müssen dafür sorgen, dass es so bleibt. Man könnte noch mal über die Höhe sprechen, aber die Verkehrsregeln, die eingeführt sind, sind nicht zurückzunehmen. Das sagt sogar der Verkehrsminister des Landes. Wo ich einfach nur, als ich das gelesen habe, gedacht habe, sie verstehen auch nicht, was der Landtag sonst noch so beschlossen hat. Es gibt seit 2 Jahren die Vision Zero, einen Landtagsbeschluss. Wir wollen keine Verkehrstoten mehr in Sachsen-Anhalt. Und die AfD tut so, als wäre das nie beschlossen worden. Die sitzt ja nun seit 2016 ja auch mit drin. Es geht nicht ums Basale. Es geht gar nicht darum, dass es hier wieder um Leib und Leben geht. Jeder Mensch hat nur dieses eine Leben. Das scheint keine Rolle zu spielen. Es geht wirklich nur um diese populistische Rumeierei. Und also alle anderen Fraktionen haben sich dementsprechend auch verhalten. Die haben da gut Kontra gegeben. Aber das ist schon erschreckend, wenn man sich diesen geistigen und mentalen Horizont und was da für Gedanken im Kopf rumschwirren, wenn man sich das mal überlegt.
Ja, und man könnte eigentlich als Antwort auf das, was die AfD hier fordert, einfach schreiben, es gibt einen ganz einfachen Hack dafür, wie man dem Staat nicht das Geld in die Tasche spült. Ja? Exakt. Also es ist total einfach, es ist wirklich total simpel. Ich weiß, hat sich noch nicht durchgesetzt, aber in jedem Auto ist so ein Ding verbaut, da steht drauf, wie schnell man fährt. Und außen an der Straße stehen so Schilder, da ist so ein roter Kreis drumherum, da stehen die Zahlen drinne. Und die Zahl auf dem Ding, was Tacho heißt, darf nicht größer sein als die Zahl, die da draußen angezeigt wird. Oder bei 50 in der Stadt oder 30 in der 30-Zone. Da scheint aber manche in seiner Komplexität doch deutlich zu überfordern. Ja, und das finde ich schon echt erschreckend. Am erschreckendsten finde ich dann, der Herr Lehmann von der einen Partei da, der ist doch eigentlich Polizist, oder? Ja. Ja. Genau. Ja. Der ist Polizist und dann tätigt ein Polizist Aussagen wie eben Geldbeschaffung auf Kosten der Kraftfahrzeugführer, wo ich sage, sag mal, du sollst das auch eigentlich kontrollieren. Ideologischer Feldzug zur Ausrottung der Verbrennungsmotoren. Mir war gar nicht klar, dass die Strafen nur gelten für Autofahrer mit Verbrennungsmotoren. Also ich glaube, das gilt auch für alle, die einen E-Motor drin haben. Und die Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten ja auch für Radfahrende an der Stelle.
Nein.
Ja, ist verrückt. Das hat man denen aber wahrscheinlich noch nicht erzählt. Und dann natürlich der wichtigste Satz wieder, da siehst du, wie die sozialisiert wurden, freie Fahrt für freie Bürger. Und ich sage, nee, liebe AfD, die Freiheit des Einzelnen hört bei der Gesundheit und des Lebens des anderen auf, laut unserem Grundgesetz. Und da muss man einspringen. Und wenn dann der Herr Lehmann davon spricht, dass wir zu der Bußgelderhöhung vor, also die Rückkehr zu den Bußgelderhöhungen in den 1990er Jahren zurückkehren. Und ich sage, also wir können uns ja mal angucken, wie das Durchschnittseinkommen 1990 aussah, wie es heute aussah. Das Thema Inflation scheint ihm auch nicht ganz klar zu sein. Und das ist ein Witz, was man da zahlt am Endeffekt für die Preis, für die Überschreitung, gerade wenn man in anderen europäischen Ländern unterwegs ist. Ich glaube, da ist das, reißt das ein größeres Loch ins Portemonnaie und hat eine größere erzieherische Wirkung. Also es ist schon echt erschreckend, auf welchem Niveau da teilweise diskutiert wird. Die anderen Parteien haben sich ja, wie du schon gesagt hast, wirklich dazu positioniert und dann scheint auch der andere, der hier von der AfD redet, noch nicht so richtig verstanden haben, wie das System mit dem Tachos funktioniert, weil er gibt selber zu in der Stellungnahme oder in dem Austausch. Ja, unzählige Male ist er selbst geblitzt worden, wo ich sage, also wenn man unzählige Male selbst geblitzt wird, ja, dann sollte man wirklich darüber nachdenken, was man falsch macht. Und bevor jetzt die Diskussion von der Seite wieder anfangen, auch ich habe schon mal den einen oder anderen Blitzer bezahlt, durch den ich zu schnell gefahren bin, aber da fange ich die Diskussion an darüber, ob das jetzt Abzocke ist oder irgendwas, sondern ich habe den Fehler begangen, überweise das Geld und die Diskussion ist beendet. Ja, und frage mich persönlich, was ich falsch gemacht habe an der Stelle, dass ich zu schnell unterwegs war, aber fange nicht so eine Diskussion über so einen Kram an, weil das, ich habe einen Fehler gemacht, dann stehe ich für den gerade und dann ist gut. Ja.
Also auch die sonstigen Begrifflichkeiten, die hier noch fallen. Also der Herr Poggenburg meint jetzt hier, die Bußgelder seien ein Wirtschaftszweig des Staates. Da muss man sich mal die Begrifflichkeiten vor Augen führen. Ich glaube, er hat sich noch nie mit Wirtschaft auf der einen Seite und den Einnahmen, Ausgaben eines Staates befasst. Da sind die Begrifflichkeiten leider etwas unsauber. Und dann der Entzug des Führerscheins sei ein existenzieller Angriff auf die Bürger. Ich sage, also ich habe ja mit dem Begriff oder Begrifflichkeit existenziell, da geht es bei mir eigentlich um Leben oder Tod. Also ja, es ist schon ärgerlich, wenn man mal einen Monat oder länger das Auto nicht nutzen kann, weil man den Führerschein verloren hat, aber da hat man schon eine Menge Scheiße gebaut. Aber deswegen muss ich noch nicht sterben, oder? Also naja, und dann der Herr Büttner, der hier meint, viele der Pendlerinnen steht da nicht, also der Pendelnden stehen unter Blitzerdruck. Das scheint so eine neue psychologische Krankheit zu sein. Das ist Parkdruck, Blitzerdruck. Also da muss man, da gibt es bestimmt auch in den medizinischen Fachtermini sicherlich schon die gegebenen Behandlungen dann da auch dafür. Also alles wirklich, wo ich sage, und mit sowas muss man sich alle anderen Fraktionen müssen sich so.
Der letzte Satz ist großartig. Die Befürworter des neuen Bußgeldkatalogs stellen sich gegen die Bürger und gegen die Autofahrer, sagt Büttner. Sage ich Ihnen ganz deutlich, Herr Büttner. Als Bürger dieses Landes, als Autofahrer, ich finde das gut. Ich finde das wirklich gut und ich nutze das alles und ich fühle mich nicht irgendwie, dass sich da irgendwer gegen mich stellt. Ich halte das für sehr sinnvoll, weil ich finde es auch als Autofahrer, wenn ich unterwegs bin, sehr positiv, wenn sich alle an die Regeln halten. Genau. Ja, weil das macht das Ganze nämlich deutlich entspannter und ein deutliches Miteinander. Ja, und
genau. Man kann ganz im Gegenteil sagen, der Bußgeldkatalog stellt sich für die Bürger und er sichert das Leben der Bürgerinnen und Bürger, besonders der Kleinen und der Älteren, die eben auch im Straßenverkehr unterwegs sind. Und wer sich anhand der Unfallzahlen der letzten Jahre das mal anschaut und wie das auch in anderen europäischen Ländern funktioniert, der muss einfach sagen, ja, vielleicht sollten sie noch mal in Klausur gehen und sich dem Thema noch mal annehmen und nicht einfach immer nur Copy and Paste machen. Es ist echt einfach armselig.
Also einordnen dazu sollte man vielleicht noch sagen, dass in Deutschland immer noch BürgerInnen Politik für BürgerInnen machen, weil das ist alles selbstverwaltend in der Demokratie. Also kann sich Staat schlecht gegen BürgerInnen stemmen, weil der besteht aus BürgerInnen. Zum anderen muss man halt auch noch sagen, ja, die AfD hat jetzt diesen Antrag geschrieben, aber da gab es in den letzten Wochen ja auch Tendenzen aus anderen Parteien, namentlich vor allem CDU, CSU, die oder FDP, die das ja mit der Führerscheinfalle betitelt hatten und allem, die sich auch, also die sind nicht komplett raus aus der Nummer, die haben sich jetzt hier in Sachsen dagegen gestellt, gegen diesen Antrag, aber da waren auch schon ähnliche Deutungsmuster einer autogeprägten Gesellschaft zu erkennen, die sie da schützen wollten vor dem vermeintlichen Angriff auf diese Autogesellschaft. Ja. Mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns für diese Woche und hören uns nächste Woche wieder mit dem Podcast. Tschö und viel Spaß beim Radfahren.
Dann die Nummer 100.
Ja, stimmt. Was machen wir da eigentlich? Feiern wir irgendwie?
Was machen wir? Kauft Konfetti.
Nee, aber Konfetti kommt doch bei den Hörern nicht so rüber.
Raschelst du mit der Tüte?
Aber woher wissen die Hörer, dass das da eine Konfetti-Tüte ist?
Vielleicht sind es auch Chips.
Also ich glaube, wir machen einfach eine Sektflasche auf. Alkoholfrei natürlich.
Ja. Eigentlich könntest du dir was einfallen lassen. Du schneidest einfach die Outtakes zusammen.
Genau, das macht ja gar keinen Aufwand. Das ist ja schön. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Also,
schön.
Also, Marco ist schon voller Vorfreude. Ja, wenn ihr die Freude in seinem Gesicht sehen würdet, ich glaube, der macht jetzt nichts anderes, als 10 Tage lang die Outtakes zusammenschreien. Und wir machen eine Special-Sendung. Mal gucken, vielleicht fällt uns noch was ein. Falls irgendjemand von euch...
Man wächst jetzt eine Erwartungshaltung. Das ist ja das
Problem. Das ist ja das Coole. Und das Schöne ist, wer noch eine geile Idee hat, schreib sie doch einfach drunter in die Kommentare. Vielleicht können wir da irgendeinen Wunsch erfüllen oder so.
Bis nächste Woche. Tschö.
Tschüss.
Tschüss.